Eines der geilsten Abenteuer war die Ootrut.
Jeden Tag mit Schnee auf Ski unterwegs und jeden Tag ohne Schnee Bergsteigen, Klettern ganz viel.
Und dann seid ihr Eltern geworden.
Oh ja, dann ist ja jetzt vorbei bei dir mit Berggehen.
Wir haben dann einfach die Art des Sports angepasst. Hauptsache draußen sein.
Und was darf bei euch nie im Rucksack fehlen?
Mittlerweile ist einfach so, Hauptsache man kommt gut wieder heim und hatte eine gute Zeit und das Kind pennt abends um 7, dass man in Ruhe kochen kann.
Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla.
Herzlich willkommen zu Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Ich bin Julia, die Moderatorin des Themenbereichs Outdoorsport in allen Lebenslagen. Und unsere heutige Folge ist Nie wieder Berge, Eltern werden als Outdoorsportlerin. Diese Frage stellt sich vielen, allen von uns, mehr oder weniger passionierten SportlerInnen, wenn sie ihr erstes Kind erwarten. Wie geht es, Eltern sein und den Outdoorsport miteinander zu verbinden? Durch welche Höhen und Tiefen geht es da? Was kann ich machen, dass es genauso funktioniert wie früher? Oder geht das vielleicht gar nicht? Zu hören, dass es anderen auch so geht und wie sie diese Zeit der Transformation erlebt haben. Ich hoffe und wünsche euch, dass ihr aus der Folge viel Feedback mitnehmen könnt. Meine beiden Gäste heute sind Profis in beidem, sowohl im Outdoor-Sport sein als auch im Elternsein. Ich habe heute bei mir die Sophie, 33, mit der Luise, ihrer Tochter, die ist 4, und den Manni, 41, der hat 2 Töchter, eine große mit 7 und eine kleine mit 5. Und jetzt würde ich für den Start gerne mal wissen, und da dürft ihr jetzt so richtig stammtischmäßig angeben, bis sich die Balken biegen, was habt ihr für Outdoor-Sportarten vor dem Kind gemacht?
Manni, hau rein.
Ich war total Schachgroßweltmeister, oder wie?
Manni, das ist nicht Outdoor.
Ich habe draußen gespielt, also im Park, genau. Boah, du, eines der geilsten Abenteuer war die Ootrut.
Im Winter oder im Sommer?
Im Winter, Skitourmäßig. Mhm. Also eher so früher eigentlich. Selbst organisiert Damawand und Tubkal, also einmal Iran, einmal Marokko. Und kajaktechnisch, nur um jetzt noch das Letzte draußen, die Grauhyra heißt es angeblich. Ich habe leider den Fluss auf Google jetzt auch nicht mehr gefunden. Das ist in Norwegen, in der Nähe so von Trondheim. Mega schwierige Schlucht lang, richtig heftiges Wildwasser. Ich habe mir in die Hose gemacht bis zum geht nicht mehr. Das war, glaube ich, so das, also adrenalintechnisch das Schlimmste, was ich erlebt habe.
Das Schönste. Was war das für eine Wildwasserstufe?
Das war ein norwegischer Vierer. Also jeder Wildwasserkajaker weiß, was das heißt. Das war kein alpiner Vierer, sondern ein norwegischer Vierer.
Okay, also bei uns wäre es dann eine 4,5 oder 4,8?
Das kannst du nicht sagen. Gibt es einfach in dem Sinne nicht. Es wäre genauso eine 4. Aber es ist ein ganz anderes Level, was relativ später eigentlich erschlossen worden ist versus alpinen Raum.
Ja, cool. Also eine ganze Menge und ganz unterschiedliche Sachen. Sophie, jetzt darfst du noch einen aufschneiden.
Ich habe gar nie so diese ganzen Angebertouren forciert. Ich war mal mit Ski auf dem Glockner, ich war mal mit Ski auf dem Großvenediger, aber ansonsten war ich einfach jeden Tag mit Schnee auf Ski unterwegs und jeden Tag ohne Schnee Bergsteigen, Hochtouren, Klettern ganz viel, Laufen, ja, einfach alles raus. Dadurch, dass ich Stewardess bin, war noch in Elternzeit, ging das natürlich auch immer weltweit ganz gut. Dann ist man halt auch mal, wenn man 48 Stunden in Tokio war, schnell auf dem Fuji oder hat dann halt seine Klettersachen nach San Francisco mitgenommen oder so. Das heißt, egal wo man war, Hauptsache raus.
Fuji ist geil, so beneide ich dich jetzt.
Und dann auch noch bezahlt.
Das sind die besten Sachen. Sehr gut. Ihr wart richtig aktiv, quasi gefühlt, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, was ihr gesagt habt, nonstop draußen unterwegs in den unterschiedlichsten Bergsport- und Outdoor-Sportdisziplinen. Und dann seid ihr Eltern geworden.
Dann war das Leben vorbei.
Genau, sagt man immer so, gell? Aber es geht ja trotzdem weiter. Und wie es danach weitergeht, das ist ja genau unser Thema heute. Und wir fangen genauso an mit dem Elternwerden, wie wir es im Biologieunterricht gelernt haben, nämlich mit der Schwangerschaft. Und da würde ich jetzt gerne ein bisschen auf dich naturgemäß eingehen, Sophie. Wie war das bei dir? Hast du da deinen Outdoor-Sport genauso ausüben können wie bis vor, also wie vor, dass du schwanger geworden bist? oder gab es da Einschränkungen?
Also ich muss dazu sagen, ich habe gemerkt, dass ich schwanger bin, kurz vor dem Gipfel des Zischgeläs am Sellrhein, wo mir so sauschlecht war. Und ich war mit drei Jungs unterwegs und alle so, na, du bist doch schwanger. Und ich so, na, um Gottes Willen, das passt jetzt gar nicht. Wir hatten irgendwie Skitour gehen in Japan geplant und wollten im Sommer auf dem Ortler und wie halt jeder so seine Bergbucketlists immer hat. Na, ich bin nicht schwanger. Ja, es wurde nicht besser mit der Übelkeit die nächsten Tage. Und ich muss gestehen, wir saßen wirklich einige Tage, mein Mann und ich, uns gegenüber und haben nur gesagt, scheiße, jetzt bin ich schwanger. Und die meine erste Reaktion nach diesem Schwangerschaftstest war dann auch scheiße, der Ortler. Weil wir halt da zwei Monate später hoch wollten. Wir haben uns dann aber sehr schnell angefreundet mit dem Gedanken. Das Gute war, mir ging es dann sehr bald wieder sehr gut, so ab der 12. Woche. Hatte Energie vom anderen Stern und dachte, ich muss in diesem Bergsommer noch alle Gipfel abhaken, die ich jemals abhaken wollte, weil das Leben ist ja vorbei, sobald das Kind da ist. Das heißt, wir sind wie die Depperten noch Hochtouren gegangen ohne Ende. Ich mit meinem Bauch noch Trailrun über den Herzog stand und keine Ahnung. Hauptsache alles machen, was noch irgendwie geht. Weil auch von außen von vielen Leuten so ein bisschen die Reaktion war so, oh ja, dann ist ja jetzt vorbei bei dir mit Berggehen. So, alle wussten natürlich um meine Leidenschaft. Kaum jemand hatte schon Kinder. Und dadurch glaubte ich das auch zu einem großen Teil. Ich war natürlich als Flugbegleiterin auch sofort im Beschäftigungsverbot, hatte einfach wahnsinnig viel Zeit. Plus dadurch, dass es mir körperlich so gut ging, bot es sich natürlich auch an, einfach viel zu machen. Und habe dann eigentlich erst so mit der Geburt von Luise so meine ersten Vorbilder oder Role Models gefunden, wo ich gemerkt habe, ach cool, die haben ja Kinder und gehen trotzdem klettern. Und man kann ja trotzdem im Bus irgendwo hinfahren. Und habe mir dann eigentlich wirklich so im Freundeskreis Vorbilder gesucht, wo ich gemerkt habe, ja, wenn die Maria das macht, dann geht das ja alles, dann können wir das ja auch machen. Und das hat mir einfach total geholfen, bei anderen Leuten zu sehen, so ja, es geht ja weiter.
Ja.
Und wir sind dann, als die Kleine 2 Monate alt war, aus München rausgezogen, hier aufs Land, kurz vor der österreichischen Grenze, wo wir jetzt, da kommt auch mein Papa her und haben die Oma da. Und das war dieser wahnsinnige Neuschneewinter. Und Luise ist Ende November geboren. Wir schauen hier auf den Wilden Kaiser und es war Schnee ohne Ende. Und ich halt im Wochenbett mit Säugling. Ich habe es nicht ausgehalten. Wir haben dann nach 4 Wochen, habe ich mir dann Langlaufausrüstung gekauft. Und meine Rückbildungsgymnastik habe ich dann sein lassen nach einem Termin und bin langlaufen gegangen wie eine Blöde. Also skaten. Und haben dann wirklich angefangen. Ich habe dann ganz, ganz früh angefangen, Milch abzupumpen, in den Stillpausen Skitour zu gehen und hatte da zum Glück den vollen Support von meinem Mann. Was, glaube ich, auch einfach ein wichtiger Punkt ist, dass der Partner da mitspielt und Verständnis hat und einfach sagt, hey, ich will aber auch raus, ich will auch Skitour gehen, ich will auch auf den Berg. Und nur weil ich jetzt ein Baby habe, heißt es ja nicht, dass ich jetzt als Mama ans Bett gefesselt bin und nicht mehr raus darf. Und
ja,
hatte dann tatsächlich aber auch von meinem Papa, der mir dann mal vorgeworfen hat, ich sei so egoistisch, dass ich jetzt nur Skitour gehen will und ich sei doch jetzt Mutter und ich hätte doch jetzt andere Aufgaben, als jetzt hier nur den besten Neuschnee im Kaiser zu suchen. Und das hat mich im Nachhinein ganz schön stark getroffen. Also ich habe es mir sehr zu Herzen genommen, habe dann auch echt gedacht, ja, ist das jetzt so? Also muss ich jetzt wirklich mich mal so zurücknehmen sportlich und darf ich das alles nicht mehr machen?
Mhm.
Und kam dann aber eigentlich drauf, nein, muss ich nicht. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum es diesen Instagram-Kanal bei mir überhaupt gibt. Um den Leuten zu zeigen, so hey, geht's raus und macht's weiter. Und es ist in Ordnung, als Mutter sportlich egoistisch zu sein und da auch sein Ding weiterzumachen.
Ein guter Stichpunkt war, dass dein Partner dich da supportet hat. Manni, wie war das bei euch? Wie hast du die Schwangerschaften deiner Frau erlebt? Und konntest du da auch so einen Support anbieten?
Ich würde sagen, also bei uns war es ein bisschen anders. Also wie Merle auf die Welt gekommen war, war sie ein Frühchen. Und da schaut ja natürlich dann alles ein bisschen anders aus. Ich glaube, die war, was ist, glaube ich, weiß, sie war wochenlang ja auf der Station. Da kannst du dann relativ wenig machen. Da kann noch so sehr ein Winter, Sommer sein. Sie ist nämlich im Sommer auf die Welt gekommen. Und zwecks Unterstützung, boah, wenn ich jetzt ehrlich bin, ich bin in meiner Elternzeit Kajaken gewesen in im Ötztal, fast schon wieder klischeemäßig, was machen die Väter in der Elternzeit, war aber für uns in dem Moment eigentlich in Ordnung. Also Merle hat die ganze Zeit geschlafen, liegt die ganze Zeit rum. Meine Frau hat sich auskuriert und mit dem Ding ist, ich kann nicht ruhig sitzen. Also ich muss irgendwas draußen machen. Und wenn es im Wald laufen ist oder sonst was, ich bin absolut schrecklicher Mensch, wenn ich eingesperrt bin. Und jetzt könnte ich mir das Ganze schönreden. Ja, ich habe sie unterstützt, indem ich rausgegangen bin, damit ich kein schrecklicher Mensch bin. Aber wir wissen vermutlich alle drei, dass in dem Moment, wo sie das hört, ich vermutlich eine über den Hinterkopf bekomme. Natürlich habe ich sie unterstützt als Mutter. Aber jetzt habe ich sicher auch so, Sophie, hast du davor den Egoismus gehabt. Und vermutlich ist das, wo sich Männer ein bisschen dann oder Papas leichter tun, diesen Egoismus dann auch nochmal ein bisschen auszuleben. Der war und ist sicher noch immer auch bei mir da.
Ja, aber wie du schon sagst, das ist ja, sind ja so diese Ressorts, die man sich da schafft, um rauszugehen, um ausgeglichen zu sein und den eigenen Akku wieder aufzutanken für nämlich diese nicht ganz leichte Zeit der Fremdbestimmung, der Schlaflosigkeit, die ja am Anfang schon dominant ist. Jedenfalls muss ich sagen, habe ich das so erlebt. Für mich war das schon eine harte Nuss am Anfang. Habt ihr da auch so mentale und körperliche Limits erreicht in der Zeit, also im Säuglingsalter, zu sagen, das ist gerade alles zu viel und ich muss raus, ich will mein altes Leben zurück und so viel Schlaflosigkeit, ich breche gleich zusammen?
Ja, kennt bestimmt jeder. Also wir hatten den großen Vorteil, dass wir Oma und Opa zwar nicht in der Nähe haben, die aber relativ viel kamen. Und wir ganz, ganz, ganz früh angefangen haben, die Kleinen dann auch, sobald ich nicht mehr gestillt habe, auch mal über Nacht abzugeben. Das heißt, wir sind halt schon nach 9 oder 10 Monaten dann das erste Mal einfach auf eine Hütte über Nacht. Auch um einfach wieder Paarzeit zu haben. Also das war eher so dieses, dass man halt plötzlich einfach immer noch jemand Drittes haben und sich selbst ja auch so ein bisschen verliert.
Ja.
Oder dann halt eben anfängt, getrennt Sport zu machen. Und diese, also unsere Paarzeit früher war halt ausschließlich Outdoor-Sport. Wir waren halt nie irgendwie essen oder in der Sauna oder weiß ich nicht, wir waren halt am Berg. Und das fällt ja dann im Grunde erstmal komplett weg, weil wir haben halt angefangen, Schicht zu sporteln. Also wir sind halt nacheinander langlaufen gegangen oder sind halt mit unterschiedlichen Leuten klettern gegangen nacheinander. Und da fand ich eigentlich extrem wichtig, sich diesen Support von außen zu holen, in unserem Fall dann halt die Großeltern, um einfach mal wieder gemeinsam auf den Berg zu gehen, was dann aber auch wurscht war, ob man jetzt auf eine Alm geht und ein Weißbier trinkt oder ob man halt gleich wieder 3000 Höhenmeter irgendwo raufrennt.
Ja.
Bei dem ganzen Thema muss ich aber auch sagen, mir ging es einfach nach der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft extrem gut. Ich möchte jetzt nicht, dass jetzt hier irgendjemand glaubt, er muss jetzt im 8. Monat noch irgendwelche Trailruns machen und auch direkt. Also das ist absolut individuell unterschiedlich und ich weiß, was für ein Glück das war, dass es mir wieder so gut ging. Aber ich weiß auch, dass es absolut nicht normal ist. Also
ja.
Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil sich ganz viele Mütter oder Frauen einen wahnsinnigen Druck machen in der Schwangerschaft und auch danach, dass es halt einfach alles wieder sofort auch körperlich laufen muss und muss es nicht, kann es nicht, wird es auch nicht. Aber da muss man, glaube ich, auch einfach als Frau sich selbst diesen Druck nehmen, der ja auch von außen kommt, wo halt jeder sagt, ja, jetzt hast du ja schon entbunden, jetzt können wir ja wieder Skifahren gehen. Das geht bei dem einen, aber bei dem anderen geht das halt vielleicht nicht so schnell.
Wie schnell wart ihr, oder was heißt, das ist ja genau das falsche, die falsche Phrasierung. Aber wie war das bei euch? Konntet ihr, Manni, irgendwann mal wieder als Familie dann rausgehen? Oder habt ihr auch Schichtsport gemacht oder dann eure Touren so geplant, dass es eben ging mit den Kiddies?
Also bei uns ist ja auch das Thema, dass wir unsere Großeltern, die einen sind in Innsbruck, die anderen sind in Thüringen. Das heißt, also die Kindererziehung, das war an sich immer so ein Ding von meiner Frau und mir. Und da musste ich natürlich dann ganz anders abstimmen. Also Sophie, das Thema mit der Hütte, ich möchte jetzt nicht sagen, ich beneid euch für diese Situation, weil die Großeltern nah bei sich zu haben, kann auch natürlich dann wieder auch andere negative Aspekte haben.
Ja, sie wohnen 600 Kilometer weit weg, sie kommen nur sehr regelmäßig, das ist der große Vorteil.
Okay. Ja. Anja ist, oder wir sind generell dann als Familie dann jetzt nicht mehr bergsteigend in dem Sinne gegangen, sondern wir haben eine Kaxe gehabt, wir haben dann einfach mit den Kindern so langsam wieder versucht, Sport zu machen, den Kindern Berg hoch zu tragen, das reduziert auch schnell die Höhenmeteranzahl, die man hochtragen kann. Das ist, dann hast du das Kältethema, dass wenn ein Kind hinter der Kraxe ist, selbst für dich, du bist in Bewegung, dadurch ist es für dich alles deutlich wärmer. Musst aber aufpassen, dass das Kind, was sich nicht viel bewegt, nicht auskühlt. Das sind alles so Sachen, die man dann ja dann auch berücksichtigen muss. Wir haben dann einfach die Art des Sports angepasst. Hat sich aber nie wirklich jetzt schlecht, negativ oder nach einem Einschnitt angefühlt, sondern es war einfach dann anders. Aber es war Zeit draußen und um das geht es ja eigentlich auch.
Ja, so war es bei uns auch. Es hat sich einfach aufgeteilt in Bergsport mit Kind und Bergsport ohne Kind. Und Bergsport mit Kind war dann einfach Dinge, die man früher nie gemacht hätte, dass man halt 200 Höhenmeter auf eine Alm geht und sich einen Kaiserschmarrn bestellt.
Ja.
Aber auch total schön. Also ich habe es total gelernt, das auch zu genießen. Und wir haben auch so viele neue Wege und Hütten entdeckt, einfach weil man früher blind dran vorbeigerannt ist oder das halt so das kleinste Etappenziel war und halt niemals eingekehrt wäre nach einer Stunde. Und das ist auch schön. Und man hat ja dann auch automatisch Freunde, die auch Kinder haben und dann ist das halt eher so ein soziales Event als jetzt Bergsport.
Das ist ja das Lustige. Früher oder wenn ich allein unterwegs bin, kannst du mich eigentlich an Hütten, versuche ich mich an Hütten vorbeizuschleichen. Gott bewahre, auf irgendeiner Hütte stehen zu bleiben oder irgendwas dort zu machen. Natürlich gibt es großartige Hütten in den Alpen. Aber jetzt mit den Kindern unterwegs zu sein, sind Hütten ungemein wichtig. Das wäre dann auch, wenn du mich nach einem Lifehack fragen würdest, ohne Hütte irgendeine Tour zu machen, vergiss es. Ein Kaiserschmarrn, irgendwas Süßes. Das ist einfach so dieser willkommens eine Abschnittsende, der einfach wahnsinnig wichtig ist. Und wenn dann noch ein kleiner Spielplatz bei der Hütte dabei ist, großartig.
Genau.
Zumindest bei unseren.
Sophie, du hast das vorhin schon angesprochen, diese Glaubenssätze, die da existieren, so dass man als Mama nicht so egoistisch sein darf und in die Berge gehen darf. Auch einer dieser Glaubenssätze oder eben dann hast du es noch ergänzt mit dem, dass viele Frauen glauben so, ah ja, die Schwangerschaft muss unkompliziert sein und ich bin dann noch genauso leistungsfähig, wie ich vorher war. Gab es von eurer Seite auch selbstgemachten Druck, so eben eure alten Höhen wieder zu erreichen, gerade am Anfang der Elternzeit?
Klar. Also Schwangerschaft war immer so mein Glaubenssatz, ja, ich bin ja nicht krank, das muss ja weitergehen. Ich hatte tatsächlich auch eine Frühgeburt, weil ich noch im 9. Monat 1000 Höhenmeter gegangen bin, woraufhin ich dann einen Blasenriss hatte und 2 Tage später das Kind da war, 4 Wochen zu früh, weil ich halt noch mit meinem Mann und meinem Schwager dachte, ich muss da mithalten. Und auch danach, es ist halt, finde ich nach wie vor, so dadurch, dass ich auch keinen Vergleich hatte und einfach noch keine Freundinnen hatte, die Kinder hatten, ging ich halt in der Annahme, ja gut, jetzt muss halt wieder weitergehen. Und früher, die Frauen sahen ja auch gleich wieder aufs Feld und haben weiter ihre Arbeit verrichtet und so weiter. Und ich finde, es ist auch gut, das zu denken bis zu einem gewissen Maß, weil es ist keine Krankheit. Und nur weil es jetzt gesellschaftlich gerade so ist, dass man nach der Geburt 2 Wochen liegen soll und sich bedienen lassen soll. Das ist gut und das ist schön für viele, aber für mich wäre das der Horror, 2 Wochen rumzulegen. Also da muss man einfach ganz, ganz stark lernen, auf sich selber zu achten, finde ich, und einfach zu hören, was einem selber gut tut und eben auch diesen Egoismus lernen. Das war eigentlich mein größtes Ding mit Kind, dieses zum einen Nein sagen lernen zu gut gemeinten Ratschlägen von Schwiegermama oder Menschen am Wanderweg, die sagen, mei, das Kind kann ja nicht barfuß laufen, es ist ja schon kalt. Und einfach dieses für sich selbst sagen, nein, ich will das jetzt. Ich will jetzt Skitour gehen, obwohl ich Milch abpumpen muss dafür. Oder eben auch zu sagen, ich kann jetzt nicht, weil mein Körper kann noch nicht.
Ja.
Also ich finde, das war eine riesen Selbsterfahrung für einen selber, wo ich früher meinen Körper eigentlich, glaube ich, oft ignoriert habe und ihn halt so als Tool wahrgenommen habe, um meine Bergziele zu erreichen.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, so diese Selbstwahrnehmung da zu lernen. Da kommst du, glaube ich, gar nicht drum rum als Mutter mit der Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit, das zu lernen. Aber auch bei Papas gibt es ja das sicherlich auch, weil du bist ja da auch eingebunden in der Kindererziehung und Betreuung danach. War das für dich frustrierend zu sagen, Mann, ich könnte ja eigentlich noch, weil mich hat es ja körperlich gar nicht so sehr in Beschlag genommen, aber irgendwie geht die Zeit nicht mehr und verdammt, das ist total frustrierend?
Also in dem Sinne hatte ich wahnsinniges Glück. Natürlich habe ich Glück mit meiner Frau. Sie hat mich aber das ausleben lassen und hat mir Single-Zeit, Outdoor-Zeit, wie auch immer du das jetzt nennen, Single ist es ja nicht, aber diese Alleinzeit draußen hat sie mir zugestanden und hat es mir auch ermöglicht, dass ich das machen habe können. Und dazu muss ich jetzt einfach sagen, dadurch habe ich jetzt rein jetzt aus einer sportlichen Perspektive, ich mache jetzt vielleicht anderen Sport, aber ich würde sagen, meine Fitness oder meine Leistungsfähigkeit, bla bla bla, ist höchstens vermutlich durch das Alter vielleicht irgendwann einmal eingeschränkt, aber jetzt nicht durch das, dass ich weniger Sport machen kann.
Ja.
Also das ist, da habe ich aber echt eine schöne Ausgangssituation gehabt. Natürlich mache ich, kann man jetzt auch sagen, relativ für meine Verhältnisse viel in der Familie, unternehme viel mit den Kindern. Aber mir wird trotzdem auch von meiner Frau zugestanden, diese Zeit zu haben.
Ja, ich glaube, dass das auch einer der Schlüssel ist, dass man sich gegenseitig da immer noch die Zeit und die Freiräume einräumt, so dass es halt auch im Maße bleibt. Ich glaube, ich hätte jetzt persönlich ein Problem damit, wenn mein Partner für eine Woche auf Hochtour verschwinden würde. Und was sich in der Zeit gerade das Kind Zähne kriegt. Da würde mir die Hut noch hochgehen, aber eben, das ist ja auch immer individuell verhandelbar. Also das, da bin eben nur ich so und andere Partnerinnen wären da vielleicht anders. Wie habt ihr das geschafft, alles für euch auch mental zu sortieren, also eben auch mit diesem Frust, der da vielleicht am Anfang geherrscht hat, umzugehen? Also für mich war es ein wahnsinniger Lernprozess. Irgendwie so in meiner Vorstellung, da gehe ich später noch drauf ein, hatte ich ja so viel Freizeit irgendwie und so viel, was ich alles machen kann. Und dann habe ich festgestellt, okay, irgendwie 0,0 von dem, was ich mir dachte, funktioniert. Und ich habe, glaube ich, die ersten 1,25 Jahre nach der Geburt meines Sohnes damit verbracht, Geduld, Gelassenheit zu lernen, loslassen, habt ihr auch schon genannt, sich anpassen. Und für mich war auch, ich bin ein sehr strukturierter, sehr durchgeplanter Mensch, so dieses zu lernen, okay, wenn du ein Kind hast, brauchst du eigentlich keine Pläne mehr machen, weil egal wie gut sie sind, irgendwas geht immer schief. Könnt ihr euch da auch drin wiederfinden?
Natürlich hast du davor Pläne gehabt und natürlich hast du davor Freizeit gehabt. Ich habe immer noch Freizeit. Ich habe halt jetzt Freizeit, die halt anders ausschaut als davor. Das hat mich, wenn ich ehrlich bin, nie frustriert. Wie ich in Tirol gelebt habe, war ich viel Bergsteigen. Wie ich in Wien gelebt habe, war ich viel Klettern, weniger Bergsteigen. Wie ich jetzt am Bodensee bin, habe ich wieder meinen Sport angepasst. Und jetzt mit den Kindern habe ich auch wieder meinen Sport angepasst. Also das, ich war nie irgendwie verliebt in eine bestimmte Sportart, sondern in draußen sein. Und ob ich jetzt mit meinen Kindern draußen bin oder allein, ändert nichts an der Zeit, draußen zu sein. Das hat sich immer irgendwie gut angefühlt. Da war ich nie jetzt in dem Sinne frustriert.
Also für dich war es quasi eh schon so ein rollierender Prozess, dein ganzes Leben hinweg, da immer dich anzupassen an die örtlichen Gegebenheiten.
Ja, wenn du in Wien lebst, musst du anderen Sport machen, als wenn du in Innsbruck lebst. Das ist halt nun mal so. Jetzt kannst du sagen, scheiße, ich lebe in Wien, ich kann keinen Sport mehr machen. Oder du machst das Beste aus den Gegebenheiten. Und das glaube ich, das hat sich jetzt auch dann mit den Kindern manifestiert. Du machst das Beste aus den Gelegenheiten. Und manchmal ist ein 3.000er, 4.000er drin. Und manchmal ist es eine Hüttenwanderung. Und manchmal ist es der Spielplatz um die Ecke. Hauptsache draußen sein.
Ich muss auch sagen, dass ich die Elternzeit oder wir als Paar die Elternzeit eigentlich extrem genossen haben. Also wir sind, mein Mann ist auch in der Fliegerei. Wir waren einfach beide die Jahre vorher dauer nur unterwegs. Ich habe nebenbei studiert, habe irgendwann nur mehr geheult, weil alles viel zu viel war. Und jeder kennt das ja mit Uni hier und Arbeit da und alles gleichzeitig. Und dadurch, dass ich dann daheim war im Beschäftigungsverbot und dann Elternzeit und wir halt auch noch frisch als neue Eltern in die Berge gezogen sind, war für uns einfach alles so cool und so aufregend. Und wir haben unsere Wohnung gefeiert wie so ein Dauer-Airbnb. Und Mai, die Kleine schlaft ja auch am Anfang total viel. Mein Mann hatte Elternzeit und wir waren halt einfach trotzdem jeden Tag auf dem Berg. Und sie war halt im Tuch mit dabei. Ich meine, solange man stillt und dann körperlich schon wieder fit ist, geht ja auch echt einiges. Weil den Kleinen ist es ja wurscht, wo sie schlafen. Also Hauptsache die Mama ist da und die Milch ist in der Nähe. Und ob das dann im Tuch auf dem Berg ist oder im Bett daheim, ist ja dann eigentlich ziemlich egal. Ich muss eigentlich auch sagen, dass ich dadurch dieses Emotionale eigentlich total gut abfedern konnte, weil ich aber auch wirklich diesen starken Support von meinem Partner hatte, der vollstes Verständnis hatte für alles. Also für körperliche Downs, für emotionale Downs. Was mir schwer fiel, war natürlich plötzlich aus dem Job so ausgespult zu sein. Das haben ja auch viele.
Ja.
Plötzlich dieses nur mehr Hausfrau und nur mehr Mutter sein, während aber beim Partner alles weitergeht. In meinem Fall, mein Mann ist immer noch jeden Monat in Bangkok und freut sich sein Leben und ich sitze halt in Oberaudorf, was cool ist, aber halt nach ein paar Jahren auch irgendwann ein bisschen klar ist. Und da muss man einfach seine Fluchten finden und auch einfach für sich rausfinden, dass ich halt einfach trotzdem reisen will und wir halt einfach sehr früh dann auch wieder reisen gegangen sind und halt auch die Kleine mitgeschleppt haben, wo auch die Schwiegereltern sagen, mei, das kannst du ja nicht machen und das arme Kind. Und ja, da halt einfach seinen eigenen Weg finden und sagen, doch, ich kann es schon machen. Und
ja.
Auch in Indien gibt es Kinder, die groß werden, deswegen kann auch mein Kind nach Indien reisen.
Also das, was du gerade auch so ein bisschen angeschnitten hast, ist, dass du da deine Rolle auch hast neu definieren müssen. Dann,
ja, voll.
Vorher
ja.
warst du die berufstätige Powerfrau, die weiß Gott was alles gestemmt hat und dann auf einmal Hausfrau und Mutter. Und jetzt ist es wahrscheinlich eine Mischung aus allem, oder?
Ja, mich hat tatsächlich Insta so ein bisschen gerettet. Man muss dazu sagen, ich bin der größte Social-Media-Depp gewesen oder bin es eigentlich immer noch.
Dann macht dein Account macht aber nicht den Eindruck, als wäre es so.
Ja, das sagen alle und alle machen sich auch so lustig, die mich kennen, weil ich kann nichts mit so einem Handy anfangen und ich bin eigentlich nach wie vor so jemand, der dauernd sein Handy vergisst und ich konsumiere auch kein Instagram. Ich glaube, das ist auch ganz interessant. Also ich habe es auch vorher nie konsumiert oder tue es auch bis heute nicht. Das heißt, ich sende eigentlich ausschließlich. Hab da aber so ein bisschen eher in dieser Schreiberei dann so ein bisschen meine Rettung gefunden, dass ich halt in der Elternzeit dann wieder schreiben konnte. Wir waren halt immer auf dem Berg, haben hier in den Bergen gewohnt und ich habe so völlig naiv in meiner Art hier die Tourismusverbände rundherum angeschrieben, habe gesagt, hey, wir sind immer unterwegs, mit Kind braucht ihr Beutel. Ich hatte keine Ahnung. Und die waren aber so nett hier nebendran, haben gesagt, ja, wir haben einen Blog, willst du für uns schreiben? Und dann fing das so an und dadurch waren wir dann immer auf dem Berg für Artikel, die ich für die schreiben musste und habe denen dann halt einfach im Nachhinein die 2 DIN A4 Seiten und 12 Bilder geliefert. Und dadurch hatte ich sehr, sehr früh dann schon, ich glaube, war die Kleine 2, 3 Monate alt, hatte ich eine Art Job in den Bergen. Das heißt, ich hatte dann plötzlich wieder dieses, ja, aber wir müssen heute noch zur Burgeralm, weil ich brauche einen Artikel und so weiter. Und mich hat es total gerettet, dass ich wieder eine Aufgabe hatte, neben diesem Muttersein. Was natürlich eine Aufgabe war, die wunderbar schön zu verbinden war. Oder ja auch bis heute ist. Also ich muss auch sagen, dass ich nach wie vor unbezahlten Urlaub bei Lufthansa habe, weil einfach dieses ganze Instagram für mich momentan einfach schöner ist zu vereinbaren und natürlich auch finanziell momentan lukrativer ist, als wieder fliegen zu gehen.
Ist dann aus dem Blogging für die Tourismusverbände auch dein Blog Das Alpenbaby entstanden?
Ja, mein Mann hat mir dann irgendwann mal Instagram erklärt.
Sehr gut.
Ich habe gesagt, so ein Schmarrn, wer macht denn sowas? Und er hat dann gesagt, ja du, das ist alles gar nicht so einfach und da Reichweite aufzubauen, das ist mittlerweile ein ordentliches Marketing-Tool und lalala. Das so ganz analytisch angegangen, habe ich gesagt, ja, dann mache ich das auch. Mach mal eine Wette, bis Weihnachten habe ich 5000 Follower. Hab so völlig blauäugig, völlig naiv irgendwelche Bilder von der Kleinen und mir am Berg gepostet. So völlig, man muss sich mal die ersten bei mir anschauen. Es ist echt, ich schäme mich ein wenig dafür, aber ich hatte halt keine Ahnung. Ja, und habe da einfach so ein bisschen eine Nische getroffen damals und bin dann natürlich auch schnell professioneller geworden. Muss man auch sagen, wenn man einen Instagram-Kanal 2019 gründet, ist es nicht mehr so mit, hups, und plötzlich habe ich 30.000 Follower. Also das wäre vielleicht 10 Jahre früher passiert, aber das passiert nicht mehr. Also es war durchaus viel Arbeit dahinter und auch viel unbezahlte Arbeit, dass man halt mal Artikel schreibt fürs Bergweltenmagazin oder was weiß ich, unbezahlt einfach, um Reichweite zu bekommen und einfach viel Zeit in diesem Medium zu verbringen. Und für mich war das aber schön, weil es einfach, ich war ja eh draußen. Es ist bis heute so, dass ich niemals für Instagram auf den Berg gehen würde, sondern ich gehe eh auf den Berg und mache halt Beutel. Und das hat sich dann einfach so bedingt. Und irgendwann hatte ich so viele Texte beisammen, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich glaube, ich brauche jetzt mal einen Blog, wo ich diese ganzen Texte sammle, weil ich viel fürs Elternmagazin geschrieben habe und einfach schon so viele Texte habe, die einfach so ein bisschen in der digitalen Versenkung verschwunden sind. Und da haben wir dann Corona genutzt. Mein Mann war halt auch daheim. Die Flugbranche stand ja still. Und der hat mir dann einen Blog gebastelt und da habe ich dann mal die ganzen Texte gesammelt.
Ich kann mich auch erinnern, als ich nämlich auch recherchiert habe, wie geht's mit Kind auf dem Berg und mit Kraxe, war ich damals auch auf deinem Blog, noch völlig ohne dich vorher gekannt zu haben.
Witzig.
Ja, aber cool. Es ist wirklich auch eben eine Anlaufstelle für Eltern. Und ich glaube, das ist auch gerade so für Outdoor-Eltern wichtig zu sehen, ah ja, guck mal, hier gibt's noch ganz viele andere von mir und die haben auch alle irgendwie so die gleichen Gedanken, Sorgen und Nöte. Das war mir jetzt auch eben wichtig, das hier in diesem Podcast rauszubringen, eben darzustellen, hey, wie gehen Eltern damit um? Weil diese Transformation ist ja auch nicht immer ganz einfach, ne? Wenn das Outdoor-Sportleben vorher so dominant war in der Lebenszeit, die man hatte, und dann auf einmal kommt der Cut mit Kind und alles wird auf den Kopf gestellt und ist anders. Und ich muss erst mal gucken, wie es weitergeht. Denkt ihr denn, dass der Umstand, dass so viele frisch gebackene Eltern in diesem Prozess sich wiederfinden, sich neu sortieren zu müssen, auch ein Zeichen unserer Zeit ist? in der Performance und die Definition über Hobby und also so diese, ja, wie sagt man, diese Individualität, die ich mir da auch aufbaue, so viel zählen. Also dass das, weil das eben so ein wichtiger Teil ist und so viel Zeit braucht, eben auch das schwierig macht, mich hinterher dann anzupassen.
Ja, gerade als Frau sind es die Erwartungen von außen, die es so schwierig machen, finde ich. Das ist nicht nur im Outdoor-Sport so, sondern ich sehe das auch bei vielen Freundinnen, die glauben, sie müssen dann ganz dringend sofort wieder arbeiten gehen, weil die Gesellschaft es so verlangt. Weil man ist ja emanzipiert und deswegen muss man ja sofort wieder arbeiten gehen. Dass sie zwar mehr Geld für die Nanny und die Kita bezahlen, als was sie verdienen, ist völlig irrelevant, aber einfach diese Selbstdefinition aus, ich bin nicht nur Hausfrau und Mutter. Und ich habe da mal so ein bisschen an meine Oma gedacht, die hatte 6 Kinder. Da war es überhaupt keine Frage, ob die Outdoor-Sport betreibt oder nicht. Die hat zwar in den tiefsten Bergen im Gesäuse gewohnt, ja, die sahen halt auf dem Berg auf, wie weil sie oben die Hütte beliefert haben. Das war halt der Bergsport, aber ja, da stellt sich ja nicht die Frage nach Selbstverwirklichung in sportlicher oder sozialer Weise, sondern da schaut man einfach, dass man sein Leben geregelt kriegt. Und da muss man vielleicht auch manchmal so ein bisschen so einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, es ist auch einfach nur Luxus, wenn ich Mountainbiken gehen kann, obwohl ich ein Kind habe. Oder es ist auch Luxus, Mountainbiken zu gehen, wenn man kein Kind hat. Und da mal wieder ein bisschen schauen, worauf es eigentlich ankommt.
Manni, wie siehst du das?
Menschen definieren sich über die Arbeit, manche definieren sich über Hobbys. Ich glaube nicht, dass das jetzt so ein Knackpunkt, jetzt zumindest aus der Papa-Perspektive Richtung Familie ist. Was aber vielleicht eine Änderung ist, früher sind Kinder eher mitgegangen bei der Familie, so als ein Aspekt davon. Und heutzutage, ich weiß jetzt nicht, ob das die Erwartungshaltung ist oder ob sich einfach das auch kulturell verändert hat, sind Kinder, was jetzt aufhören, dass es nicht blöd klingt, aber ein gleichberechtigter Part in der Familie mit gleichen Interessen, gleichen Bedürfnissen. Und das ist dann schon eine Veränderung, weil dadurch musst du deutlich mehr verhandeln, als vielleicht früher in früheren Generationen verhandelt worden ist, wie mit Zeit umgegangen wird. Und dieses Verhandeln, was früher zwischen zwei Parteien stattgefunden hat, hast du halt jetzt ein Verhandeln zwischen 4 Parteien. Und in unserem Fall, die zwei sind sich ja auch nicht grün, immer wie sie eigentlich am liebsten dann den Nachmittag verbringen möchten. Da gibt's ja auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und dieses Ausverhandeln, was man dann macht, das ist tatsächlich das, was herausfordernd ist. Das wäre jetzt so meine Interpretation auf deine Frage.
Ja, aber das stimmt, da bist du, glaube ich, echt an was dran, weil das ist schon auch so, wenn mein Sohn sich weigert, irgendwas zu machen und der brüllt nur noch rum, ja, dann machen wir das nicht, ne? Weil wir das so, wie du sagst, so sehen wir auch unser Kind als gleichberechtigten Part in der Familie und eben nicht so, wie es vielleicht früher war, Klappe halten, rein in Kindersitz und ab geht die Post. Und dann ist halt die erste Dreiviertelstunde noch Gebrüll und Geschrei, weil Kind will ja eigentlich gar nicht, aber egal. Das stimmt. Aus dem Grund haben wir auch sicherlich einiges, was eben geplant war, an Aktivitäten umgeworfen, weil halt Kind sagt, nö, geht jetzt gerade gar nicht für mich, ne? Und ich denke, das ist sicherlich auch ein großer Faktor.
Was aber ein sehr cooler Faktor ist, was auch noch dazu gehört an diesen ganzen Elternwerden, ist, finde ich, dass einem so viele Sachen so sauwurscht werden.
Oh ja.
Das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt.
Das stimmt.
Aber gerade wenn es um dieses Thema Selbstdefinition und auch Selbstdefinition im Job geht, da muss ich auch sagen, das sagt mein Mann auch immer, warum er es so cool findet, Eltern zu sein, ist, dass ihm einfach das komplette Berufliche so unfassbar wurscht worden ist. Also wo man sich früher vielleicht darüber definiert hat, dass man jetzt in seinem Fall Pilot ist und ein Flugzeug fliegen kann, sagt, das ist mir so sauwurscht, ich will einfach nur heim und bei euch sein.
Ja.
Und auch was die bergsportlichen Ziele angeht, ich hatte auch immer früher meine Ziele und ich muss jetzt diesen Sommer noch einen Achter klettern und auf den Berg und wo. Ja, das ist mir so wurscht. Und mittlerweile ist einfach so, Hauptsache man kommt gut wieder heim und hatte eine gute Zeit und das Kind pennt abends um 7, dass man in Ruhe kochen kann.
Ja.
Bei mir ist es ähnlich. Selbst bei allem Egoismus, Berg, was auch immer. Das Schönste ist eigentlich dann nach Hause zu kommen und Kinder bei sich zu haben. Mhm. Das ist eigentlich dann trotz blauer Himmel, Sonnenuntergang, was auch immer, Geisterzeit am Berg, eigentlich die Geisterzeit ist es dann zumindest für mich ganz, wenn ich nach Hause komme und dann habe ich die Mädels da. Da tanke ich eigentlich wahnsinnig viel Energie auf.
Ich glaube, das kann man auch nicht verstehen, wenn man keine Kinder hat. Ich glaube, deswegen hat man auch am Anfang diesen Gedanken so, oh Gott, ich kriege ein Kind. Wie wird das alles? Aber man vergisst diesen Aspekt neben, okay, es ist sau anstrengend, aber auch wie cool es einfach ist.
Oder was ich einfach jetzt auch wieder entdecke, wo ich so früher einfach dran vorbeigebiked bin, auf einem Trail schnell vorbeigedüst und jetzt ist das genau das Ziel, irgendein Bachlauf, durch den wir dann im Sommer durchstarksen und irgendwelche Tiere erforschen oder drin rumplanschen und Dämme bauen und baggern und keine Ahnung was. Und das ist jetzt für mich einfach auch Outdoor sein. Also wirklich so ganz intensiv an einem Ort in der Natur und den mit allen Sinnen erleben, statt irgendwie auf der Suche nach dem Flow irgendwie dran vorbeizurauschen.
Und jetzt auch in Luises Alter tatsächlich ihre sportlichen Erfolge feiere ich ja so krass viel mehr, als ich meine eigenen je feiern würde. Also jeder Meter am Radl und jedes erste Mal einen Schwimmzug alleine und jedes Mal, weiß nicht, jetzt ist sie ihren ersten Vierer geklettert in der Halle und war so unfassbar stolz. Und ich freue mich ja dann viel mehr, wenn sie einen Vierer klettert, als wenn ich einen Achter kletter.
Ja.
Also diesen Winter war es auch so, wir hatten dann gar keinen Bock mehr, alleine mehr Skifahren zu gehen, weil wir wollten mit ihr Skifahren, weil wir wollten einfach dabei sein, wie sich das entwickelt und wie das weitergeht.
Bei uns zum Beispiel das Lustige ist, wir haben die Sportarten fast auch ein bisschen aufgeteilt. Also Anja ist für Skifahren oder hat faktisch Skifahren beigebracht und das Fahrradfahren. Und ich bin eher dann für den Klettersport zuständig. Und da ist es dann wirklich so, wie du beschreibst, so die Erfolge von den Mädels, wenn sie so bestimmte Sachen machen, so das erste Mal Pizza bremsen in den Hang runter, ist also für alle Nicht-Eltern, Pizza heißt Schneepflug. Schneepflug ist Pizza. Wenn die dann Pizza machen, dann Pommes machen, Pizza machen, das sind Erfolge, die feierst du ab bis zum geht nicht mehr. Oder beim Bouldern, Klettern, wenn die da runter hochklettern. Übrigens, Kinder können besser klettern als Erwachsene.
Ja.
Eine saugeile Technik und du denkst dir, woher hast du das? Das ist großartig, wie du kletterst. Das ist einfach, das sind so tolle Momente. Und das kann ein Nicht-Eltern, können Nicht-Eltern, glaube ich, gar nicht mal nachvollziehen, wie man sich da einfach freut, diese Entwicklung zu sehen.
Ja, das ist richtig. Ich würde jetzt gerne noch euch einen richtigen Lacher entlocken. Und zwar möchte ich eure Vorstellung versus Realität vom Elternwerden wissen. Eure beste Anekdote. Ich fange gerne an. Und zwar habe ich mir gedacht, als ich schwanger war, habe ich mir so durchgerechnet, Elternzeit. Also ich war 2 Jahre in Elternzeit und dachte mir, Mensch, du hast ja dann so viel Zeit. Das Kind, das schläft ja am Anfang so viel, das kannst du ja überall reinpacken und dann loslegen und super. Habe also einen Mordsaufwand betrieben, dass ich so einen Jogging-Kinderwagen mir organisiert habe, weil ich mir gedacht habe, 2 Jahre Elternzeit, ich werde jeden Fitness-Contest gewinnen, weil was ich nicht Zeit und Kapazitäten habe, hier fit werden wie Sau. Also ich habe zur Elternzeit auf dem flachen Land gewohnt, das heißt Bergsport, so im klassischen Sinne Outdoor-Sport, was ich vorher gemacht habe, ist ausgefallen. Ich habe mich dann eben drauf fokussiert, hier joggen gehen und keine Ahnung was. Ja, letztlich haben wir den Kinderwagen dann, glaube ich, nur benutzt, um über die Feldwege zu schleichen, die dann rund ums Haus waren. Und weil ich irgendwie so gar nicht eingerechnet hatte, wie saumüde man das ist. Und also in meinem Fall waren Geburt und Schwangerschaft, Stillzeit recht anstrengend, ich war einfach viel müde von der Schlaflosigkeit. Ne? Ich war also gerade froh, wenn ich so die Energie hatte, so den normalen Ding. Aber ich frage mich heute noch, wie doof und wie naiv ich eigentlich war, davon auszugehen, in meiner Vorstellung nach der Elternzeit. Also ich gestehe jetzt an dieser Stelle, ich dachte, ich schaffe es dann, einen Sixpack auf die Beine zu stellen. So was Dämliches. So, ich übergebe an euch. Bitte eure absurdeste Fantasie aus Vorstellung versus Realität.
Boah, tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, aber wie du jetzt das erzählt hast, ich weiß nicht, ob das Fantasie, Realität. Eher jetzt so die Anekdote, absolut geiler Powder Day. Ausverhandelt mit Anja, hey, darf ich Skitour gehen und ein bisschen Spaß haben? Sagt sie, ja, kannst du, aber frag zuerst die Mädels, ob das auch für sie in Ordnung ist. Nein, nein. Ich möchte mit dir rodeln gehen. Dann geh ich mal. Ja, cool, lass uns rodeln gehen. Fahren ins Skigebiet, rodeln dabei. Wir gehen 10 Meter auf der Rodelstrecke, also immer noch zur Erinnerung, absolut geiler Powder Day. Gehen 10 Meter auf der Forststraße hoch. Ich will zu Mama.
Oh. Ja.
Habe ich sie versucht, okay, ich setze dich auf die Rodel rauf, ich ziehe die hoch. Das hat uns nochmal 10 Meter geschenkt oder gebracht. Ich will zur Mama, ist langweilig. Inklusive Eskalationsgespräche dann und so weiter, Zielkonfliktaussprachen. Natürlich habe ich komplett versagt. Ihr Ziel war wichtiger natürlich als mein Ziel. Sind nach Hause gekommen und bin dann da gesessen. Keine Skitour. Jetzt wirklich schöne Papa-Tochter-Zeit. Wir haben einfach 20 Meter auf einer Forststraße entlang gestritten, um zu diskutieren, ob wir jetzt rodeln gehen oder nicht rodeln gehen und dass sie lieber wieder zurück zur Mama möchte. Das wäre jetzt so, ich weiß nicht, ob das jetzt Lacher, was auch immer ist.
Ja.
Aber zu einem bestimmten Grad, wenn man sich so das bildlich vorstellt, ein bisschen abstrus war es schon. Das wäre jetzt so meine Anekdote, die ich dazu bringen würde.
Und bei dir, Sophie?
Ich war mal auf dem Berg mit einer Freundin, da war die Luise so ein halbes Jahr alt. Sie war so eine Freundin kinderlos, bis heute auch eher so Anti-Kinder und so ein bisschen so, lass mich in Ruhe mit der. Und die Kleine war zum Glück eh ultra brav, hat nur geschlafen. Ich habe echt so nebenbei gestillt, um sie da irgendwie ja nicht mit diesen ganzen Kinderthemen zu behelligen. So. Und sind auch echt eine relativ große Tour gegangen. Irgendwann wachte sie auf, schrie, kein Stillen half, kein Wickeln half. Sie schrie, ihr Schnuller war weg, kein Ding. Ich, Supermom, hatte ja einen Ersatzschnuller dabei. Ersatzschnuller weg.
Oh nein.
Dann hat sie sich noch vollgekackt bis oben hin. Ihr kennt das, keine Details. Dann hat die gebrüllt den kompletten Runterweg so lange, bis ich dann irgendwann unten an so einem idyllischen Bergsee eine andere Mutter angesprochen habe, die ein Baby hatte in ihrem Wagen mit dem Schnuller, ob ich mir kurz diesen Schnuller ausleihen kann.
Oh weia.
Dass das Kind ruhig ist, was sie dann auch gemacht hat. Ich habe wirklich von diesem Baby den Schnuller genommen, meinem eigenen Kind in den Mund gesteckt. Sie hat 3-mal dran gezogen, weggepennt. Ich Schnuller wieder raus, dem Kind zurückgegeben, weitergehen. Aber vom Leben Scheiße. Gelernt, immer mehr als 2 Ersatzschnuller dabei haben.
Oh, das sind so die Sachen, gell? Das kannst du noch so gut planen und alles irgendwie, aber das ist dann einfach immer, wie das Leben dich halt gerade erwischt, gell? Ich glaube, man kann da schon auch echt das Fazit ziehen, dass man mit Kindern unglaublich viel zu lachen hat und das auch einfach manchmal unglaublich zäh ist.
Aber auch unglaublich cool ist. Cooler, als man dachte.
Zum Ende des Podcasts wollte ich jetzt gerne so ein paar Praxistipps von euch haben. Nämlich, ihr habt es ja schon angesprochen, was macht ihr, wenn mal die Großeltern selber unterwegs sind, in Sophies Fall, oder eben gar nicht in Reichweite sind, wie bei Manni? Was habt ihr da für Eltern, für Tipps, die da in einer ähnlichen Situation sind, dass ihr dann trotzdem rausgehen könnt oder vielleicht auch Paarzeit nehmen könnt?
Also rausgehen war eigentlich nie wirklich ein Thema, weil die Kinder ja gern draußen sind. Was du natürlich immer hast, sind dir so, okay, wie können wir sie motivieren, dann möglichst lang draußen zu sein? Und da ist es halt dann, den Wald als Spielplatz entdecken, natürlich hin und wieder vielleicht die ein oder andere Süßigkeit, wobei das ist dann eher so ein Papa-Hack. Und wie wir es davor so kurz gehabt haben, an sich ist es ein durchgängiges Verhandeln, also zwischen mehreren Parteien an sich, möglichst einen guten Tag hinzubekommen, zumindest in unserem Fall.
Ich finde auch, bei uns ist immer das Thema einfach keinen Druck machen, also sich selber nicht. Wie auch dem Kind nicht. Also wenn sie jetzt keinen Bock hat zum Skifahren, dann gehen wir nicht Skifahren. Also ich will, dass sie die eigene Motivation entwickelt für all diese sportlichen Dinge. Also ich will niemals diese Mutter werden, die sagt, ja, jetzt musst du aber klettern gehen und jetzt musst du das. Also sie muss überhaupt nichts, sondern sie soll es wollen. Und was wir da einfach rausgefunden haben, jetzt, wo die kleine 4 ist, es reicht einfach, wenn man Vorbild ist. Also wir radeln zum Beispiel alles, weil ich es einfach ökologisch nicht pack, Auto zu fahren. Das heißt, für uns ist völlig normal, dass wir halt auch weite Strecken zum Supermarkt radeln oder so. Und es ist einfach so cool zu sehen, wie sie dann einfach auch schon anfängt und sagt, ja, ich will heute auch mal ganz alleine bis zur Oma radeln und gell, wir fahren kein Auto, weil das ist ja voll schlecht für die Natur. Und sie übernehmen ja eh alles, finde ich. Man muss es halt nur einfach vorleben und das Ganze halt einfach möglichst druck- und stressfrei. Deswegen sage ich auch immer zu allen, die irgendwie raus wollen mit ihren Kindern, setzt euch kleine Ziele. Sucht euch eine Alm, die eine halbe Stunde entfernt ist. Und wenn ihr es nicht schafft, dann schafft es halt nicht. Lieber wenig Stress und stolz sein, wenn man es geschafft hat, als viel Stress und dann völlig fertig irgendwann oben ankommen, weil dann hat auch keiner was davon.
Es geht nicht so sehr um das Ziel, sondern um die Zeit draußen. Also wie geht der komische Spruch, nicht der Wegziel oder was auch immer, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber einfach Zeit draußen zu sein, egal was man da macht. Und die aus den Gegebenheiten des ergeben sich dann irgendwie Mini-Ziele, wie du es sagst. Aber irgendwie die Wahnsinnsidee zu haben, dass man jetzt tatsächlich mit einem Plan und den Kindern rausgeht und es dann wirklich nach diesem Plan alles durchgeführt wird, es funktioniert einfach nicht. Und trotzdem hat man dann, wenn man es einfach so frei, so auch flexibel reingeht in den Tag, hast du eigentlich mit den Kindern auch super Zeit draußen.
Und ich finde, die Kinder bestimmen es ja eh selber. Also ich finde, man muss da auch gar nicht so viel vorbespaßen oder vorgeben, sondern die bauen sich ja dann eh so ihre eigene Welt. Und wenn man da einfach mitspielt und da auch einfach sich ein bisschen drauf einlässt, dann ergibt sich's eh.
Und was darf bei euch nie im Rucksack fehlen, außer Schnullis?
Apfelschorle. Apfelschorle, ja.
Ja, okay, bei uns ist es Gurke.
Gurke?
Ach, Gurke ist auch ein heißer Ding. Gurke ist auch.
Luise isst ungefähr zwei Gurken am Tag, von daher Gurke ist immer gut. Na, halt einfach essen, sage ich halt auch immer. Einfach Brotzeit dabei haben, niemals auf irgendwelche Hütten oder Quellen oder Almen verlassen, sondern einfach genug dabei haben, weil ich glaube, das kennt jede Mutter, die erste Frage, oder jeder Vater, die erste Frage auf dem Berg ist, was haben wir dabei?
Können wir Pause machen und da möchten Sie natürlich irgendwas knabbern oder trinken. Kann ich unterschreiben.
Also es gibt so Lebensphasen, da ist Berggehen eigentlich für die Kinder gleichzusetzen mit Snacken oder Brotzeit machen, kommt mir vor. Irgendwann fangen sie dann auch an, ihre Füße zu benutzen, aber es dauert.
Das stimmt, ja. Den Eindruck hatte ich auch. Allein schon die Tatsache, dass man sich an der frischen Luft befindet, macht sehr hungrig.
Ja, offensichtlich, ja.
Da hat noch gar keine Bewegung stattgefunden.
Aber Hauptsache, was haben wir dabei?
Wenn ich das jetzt zusammenfasse, was wir gerade gehört haben, es geht weiter und wir haben viele tolle Tipps gehört, wie das weitergeht und dass es letztlich alles zu schaffen ist mit ein bisschen Anpassung. Mein Trostsatz an alle Eltern, die gerade mittendrin stecken in diesem Prozess, ist, alle waren da drin und alle haben das Gleiche erlebt und Kopf hoch, es ist alles nur eine Phase. Alles wird anders. Wer sich dann noch ein bisschen schlau machen möchte, schaut auf jeden Fall in Sophies Blog und Instagram-Account zu finden unter Alpenbaby und holt sich da noch viele Tipps und Tricks. Und wenn ihr jetzt noch den super Tipp und Trick habt, den wir jetzt nicht genannt haben, schreibt uns das doch auf Instagram unter die Folge vom Podcast drunter und das ist sicherlich auch eine hilfreiche Ressource für viele, viele andere Eltern dann. Noch any last words von eurer Seite?
Immer schön geschmeidig bleiben.
Ach, sehr gut.
Das lassen wir jetzt so stehen.
Genau, ich würde auch sagen, mega cool. Herzlichen Dank, dass ihr meine Gäste wart und für eure Einblicke in euer Leben und euren Prozess. Auf Wiedersehen und bis bald. Zum nächsten Podcast. Dankeschön.
Danke dir.
Danke dir.
Servus.
Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.